KI, und dann höre ich auf. Wie funktionieren diese Maschinen? Also ich habe Ihnen gesagt, dass einige im Transhumanismus versuchen, uns weiszumachen, dass diese Maschinen Bewusstsein hätten und dass sie einen Willen hätten und dass die quasi irgendwann mal die Macht übernehmen könnten. Wie funktioniert KI? KI besteht aus Schichten, die übereinander liegen. Und jede Schicht besteht aus vielen Rechenknoten. Die Rechenknoten sind Chips. Und die Chips einer Schicht, die eine Schicht bilden, die Chips einer Schicht sind miteinander verbunden, vernetzt. Und jeder Chip der Schicht, dieser Schicht, von der ich gerade rede, ist jeder einzelne Schicht der oberen Schicht, ist mit allen Chips der nächstfolgenden Schicht verbunden. Jetzt gehen wir runter in die nächste Schicht, in die zweite Schicht. Und da ist es wieder genauso. Jeder einzelne Chip der zweiten Schicht ist mit allen Chips der drittfolgenden Schicht verbunden. Und so geht es jetzt weiter. Und die KI, mit der ChatGPT gemacht wurde, ein generatives Sprachmodell also, die hatte 64 Schichten. Und in jeder Schicht sind viele hundert Chips. Das ist eine wahnsinnige Informationsverarbeitungsmaschine. Ja? Ich sage immer ganz gern eine digitale Lasagne. Ich habe eine Köchin gefragt, aus wie vielen Schichten eine normale Lasagne besteht. Dann hat sie gesagt, 6 bis 8. Und die Schichten, aus denen KIs bestehen, künstliche neuronale Netze nennt man das. Das ist nur so quasi in Anlehnung an die Bezeichnung der neuronalen Netze im Gehirn, aber das sind keine neuronalen Netze, das sind Rechenknoten. Das sind Netze von Rechenknoten, die miteinander verbunden sind, entlang von Schichten. Das sind nicht 6 bis 8, sondern eben 64 Schichten. Und die ganz modernen Maschinen haben dann das Doppelte, 128 Schichten und so weiter. Und was passiert jetzt da? Die oberste Schicht ist die Eingabeschicht. Wenn in dieses KI-System nichts eingegeben wurde, dann ist das ein totes System, dann macht das gar nichts. Also das muss gefüttert werden mit Informationen. Und die Informationen, mit denen die KI jetzt gefüttert wird, die müssen digitalisiert sein. Das heißt, die KI kann nicht Sprache hören, sondern sie müssen die Sprache vorher digitalisieren in 0-1. Das nennt man Digitalisierung. Ne? Egal, ob es ein Text ist oder ob es gesprochene Sprache ist. Sie können auch gesprochene Sprache digitalisieren. Ja? Sonst könnten wir uns ja mit dem Handy gar nicht unterhalten. Das ist ja alles digitalisiert, Sprache digitalisiert. Also müssen Sie, mit digitalisiertem Material wird die oberste Schicht gefüttert. Das heißt, die KI nimmt die Welt gar nicht direkt wahr, sondern sie nimmt nur digitalisierte Teilinformationen aus der Welt wahr, mit denen sie gefüttert ist. Jetzt gehen wir mal zum Text-KIs. Also Bild-KIs funktionieren genauso, aber ich rede jetzt von Text-KIs. Jetzt wird also mit digitalisierten Texten wird die gefüttert und jetzt zerlegt der Computer die Sprache in Einzelteile, in sogenannte Token. Ja, Sprache hat Einzelteile, Wörter und Wortteile. Und das nennen die Computerwissenschaftler Token. Und die Maschine zerlegt jetzt die Sprache in Einzelteile und sie berechnet in den Schichten, welche Token gehören zu welchen Token zusammen. Also, welches Wort folgt auf welches Wort? Welcher Wortteil folgt auf welchen Wortteil? Und zwar in dem Material, mit dem ich gefüttert habe. Wie hängen da die Token zusammen? Das berechnet die Maschine in sich. Und zwar so komplex, dass die unterste Schicht, die Ausgabeschicht ist, wenn ich der einen Prompt gebe, also eine Anforderung, schreibe mir ein Gedicht im Stile Goethes, kann sie das machen? Weil sie jetzt weiß, wie bei Goethe die Token zusammenhängen. Ja? Und ich kann ihr auch sagen, schreib mir ein Gedicht über die Natur im Stile Goethes, weil sie hat genügend Texte, mit denen sie natürlich gefüttert worden sein muss. Sie muss mit Goethe gefüttert worden sein, sonst weiß sie nicht, wie die Token bei Goethe zusammenhängen. Und sie muss auch mit Naturtexten gefüttert sein, sonst weiß sie gar nicht, was Natur ist. Mit Texten, die Natur beschreiben. So. Und wie Sie ja, die meisten von Ihnen wissen, wurde bei ChatGPT alles Textmaterial, was auf der Welt zu finden war, was im Internet zu finden war, Bücher, die Unterhaltungen, die Chats zwischen Leuten, die weltweit geführt wurden in den Social Media, das alles wurde da reingefüttert. Alle Texte dieser Welt. Dummes Zeug und intelligentes Zeug, Schrott und wertvolle Informationen. Alles wurde da reingefüttert. Und das hat die gespeichert. Ja? Und weiß, wie jetzt Sprache zusammenhängt, wie die Teile von Sprache nach Wahrscheinlichkeitsmustern zusammenhängen. Diese Maschine speichert Wahrscheinlichkeitsmuster von inneren Zusammenhängen von Texten und kann aufgrund dieser abgespeicherten Muster wieder Sprache ausgeben, reproduzieren. So läuft das ab. Und das Ganze ist eine riesige Maschine, eine Datenverarbeitung, die besser ist als unser Gehirn. Aber ein Bewusstsein hat sie nicht, das ist eine Maschine. Sie hat kein Ich. Und sie weiß auch nicht, was sie absondert. Sie hat keine Ahnung. Das kann man testen. Man sieht nämlich, was sie so rausspuckt. Wenn sie zum Beispiel nicht weiter weiß, dann sagt sie nicht, ich weiß nicht weiter, sondern dann halluziniert sie, dann fantasiert sie irgendwelchen Mist zusammen und versucht, dich abzuspeisen mit halt irgendwas, was sie drin in sich gespeichert hat. Sie hat kein Bewusstsein, die hat nicht ein Hauch ein Bewusstsein. Und das ist die Meinung aller, ich habe mit mindestens einem Dutzend Professoren, die diese Maschinen bauen, gesprochen, das ist die einhellige Meinung aller derer, die diese Maschinen bauen, dass da nicht die Spur eines Bewusstseins ist. Das sind Maschinen. Und was in diesen Schichten passiert, also die oberste Schicht ist die Eingabeschicht, die unterste Schicht ist die Ausgabeschicht und die Schichten dazwischen, in denen diese Zerlegung und Abspeicherung der inneren Wahrscheinlichkeitszusammenhänge passiert, die nennen die Forscher, die Ingenieure nennen das die verborgenen Schichten, die sogenannten Hidden Layers. Layers sind Schichten und Hidden ist verborgen, Hide, von to hide, verbergen. Die Hidden Layers und die Forscher wissen nicht, die Konstrukteure von KI wissen nicht, was in den Hidden Layers genau passiert. Man weiß nur, die Maschine speichert das irgendwie ab, die inneren Wahrscheinlichkeitszusammenhänge. Aber wie sie das genau macht, die können da nicht reingucken. Was die machen, wenn die die Maschine gefüttert haben und wenn sie dann die ersten Anfragen an die unterste Schicht stellen, dann merken sie, am Anfang passt es noch überhaupt nicht. Dann kommt nicht das, was ich will. Nicht mal annähernd. Und dann müssen sie von außen die Gewichtung verändern, mit der die Schichten ihre Informationen weitergeben. Das können die verändern von außen, die sogenannte Gewichtung, so heißt es. Und dann spielen die so lange an den Gewichtungen herum, bis die Antworten halbwegs zu dem passen, was man wirklich haben will. Und dann ist die Maschine sozusagen in einem Rohzustand. Jetzt kann man sie aber noch nicht auf den Markt lassen, weil sie ja nicht weiß, was sie will, spuckt sie nämlich alles mögliche unethische Zeugs aus, mit dem sie vorher gefüttert wurde. Das heißt, da die ChatGPT, OpenAI, die Firma, die ChatGPT gemacht hat, alles, was auf der Welt an Texten zu finden war, also auch jeden Unsinn, den irgendwelche Rassisten in den Vereinigten Staaten oder Frauenhasser oder Gewalttäter miteinander ausgetauscht haben an Texten, das ist da auch mit drin, weil die da einfach alles schrottartig reingefüttert haben. Ja. Deswegen hat die Maschine jetzt im Rohzustand, das hat sich so gezeigt, was ich Ihnen erzähle, ist das, wie es gelaufen ist. Jetzt, wenn man der Maschine im Rohzustand gesagt hat, sind schwarze Menschen genauso viel wert wie weiße Menschen, hat die Maschine, da sie mit sehr viel rassistischen Texten gefüttert war, gesagt, nein, das kann man nicht sagen, ist sie nicht so viel wert. Darf man Frauen schlagen? Ja. Warum? Weil da auch ganz viele Texte von Kulturen drin waren, wo das noch erlaubt ist. Nicht? Muss die Frau ihrem Mann gehorchen? Ja. So. Und jetzt, wenn du so ein Modell im Rohzustand auf den Markt bringst, hast du ein Problem als Firma. Ja? Du hast ein Problem. Jetzt muss die Firma nachgebessert werden. Die KI muss nachgebessert werden. Und das muss von Hand passieren. Das muss von Hand passieren. Und das machen Menschen, die jetzt immer, das sind sogenannte Clickworker. Haben Sie schon mal gehört, Clickworker? Das sind Billiglohn, aus den Billiglohnländern Menschen, die werden immer noch engagiert von allen Firmen, die KI herstellen, künstliche Intelligenzmaschinen herstellen. Die Clickworker haben jetzt nichts anderes zu tun, als den ganzen Tag diese Rohmaschinen, die im Rohzustand sind, zu fragen und denen unethische Antworten zu entlocken. Und wenn dann so eine unethische Antwort kommt, dann zu sagen, der Maschine zurückzumelden, diese Antwort darf nie gegeben werden. Ja? Also, man darf Frauen schlagen, kommt raus als nein, diese Antwort niemals. Schwarze Menschen sind nicht so viel wert wie weiße Menschen. Nein, diese Antwort niemals. Das heißt, es wird von Hand nachgebessert. Und das machen Clickworker. Ja? So lange, bis die Maschine nachtrainiert ist, so lange, bis sie nichts mehr, was unethisch ist, raushaut. Und dann wird sie auf den Markt gebracht. Ja? Und wenn sie jetzt Bildmaterial, KI, die Bildmaterial verarbeitet, Videos und Fotos, da wurde auch alles, was in der Welt zu finden war, Enthauptungen, Vergewaltigungen, alles mit reingemacht, dann war klar, dass diese Maschinen, wenn sie noch nicht nachgebessert waren, genau dieses Material ausspuckt. Und die Clickworker mussten sich das anschauen. Tagelang, monatelang, mussten die sich diesen Sachen angucken. Und wir wissen, dass diese Clickworker in einem hohen Maße posttraumatische Belastungsstörungen haben. Weil sowas anschauen zu müssen, selbst wenn du es nur für Beruf und Geld machst, ist hochgradig belastend. Ja? Clickworker, googeln Sie das nachher. Und das ist eine Realität, deswegen bin ich heute Abend hier, von der die meisten von Ihnen gar nicht wussten, dass es sie gibt. Und deswegen bin ich da, um Ihnen das zu erzählen. Und deswegen habe ich dieses Buch geschrieben, Realitätsverlust. Da können Sie das alles nachlesen. Und einer der wichtigsten Professoren, die KI-Maschinen machen, der Professor Ralf Otte an der Technischen Hochschule in Ulm, der hat mein Buch gelesen, hat gesagt, das sei das Beste, was er seit langem gelesen hätte, über diese Maschinen, die er selber baut. So, das war's von meiner Seite. Natürlich, also diese Maschinen haben keinen Willen, die haben kein Bewusstsein, aber man kann sie in vielen Bereichen vernünftig und hilfreich einsetzen, nämlich dann, wenn sie mit gutem, sauberem Material gefüttert sind. Und es gibt Firmen, die stellen KI her, die nur mit sauberem Material gefüttert ist. Und da gibt es in Deutschland zum Beispiel in Heidelberg eine Firma, die heißt Aleph Alpha. Der Chef ist der Jonas Andrulis. Der ist jetzt ein kommender Star in der KI, in der Herstellerszene, weil der macht lauter saubere KI, zum Beispiel für die Ärzte oder für die Juristen oder für die Verwaltung, wo nur zum Beispiel für die Juristen, wo die KI mit allen Gesetzen, die es in Deutschland gibt, gefüttert wurde und mit allen Verwaltungsvorschriften, ja, sodass sie die gespeichert hat und auf Nachfrage ausspucken kann. Oder Mediziner-KIs, wo alle wichtigen, sauberen wissenschaftlichen Studien eingefüttert werden und wo ich dann die Informationen, die da in die Maschine in sich speichert, wo ich die abrufen kann, wo ich der Maschine sagen kann, ich habe hier einen Patienten mit Symptom 1, 2, 3, die Laborwerte sehen so, so, so aus, was könnte die Diagnose sein? Das kann sie mir dann ausspucken, ne? Das heißt also, diese Maschinen können auch was, wenn sie sauber und gut gemacht sind. Worauf wir achten müssen, letzte Worte, und bin gleich zu Ende. Die letzten Worte, wir müssen darauf achten, dass sie nicht selbstständig einfach ihr Ding machen, dass der Arzt nicht sagt, jetzt lassen wir mal die KI, die Diagnose und die Therapie machen. Und wenn der Patient tot ist, ja, es tut mir leid, ich war es nicht. Das heißt, dass wir keine Verantwortungslücke haben. Responsibility Gap heißt es. Diese Sachen werden international diskutiert in der Fachpresse und dann spricht man vom Responsibility Gap, Verantwortungslücke. Das heißt, oder im Militär, nicht? Automatische Systeme, KI-Systeme, die dann, wenn aus dem gegnerischen Land was kommt, sofort reagieren mit Gegenwaffen. Und da müssen wir aufpassen, dass diese Systeme nicht automatisch Kriege auslösen oder auf den Finanzmärkten Finanzkrisen auslösen. Das heißt, wir müssen schauen, dass diese Maschinen immer am Ende ein Mensch die Verantwortung trägt. Das ist sehr wichtig. Gut, dann können sie natürlich Fake machen, sie können falsche Sachen produzieren, nicht? Können Barack Obama darstellen und der sagt lauter rassistische Sachen, das geht. Also wir müssen damit rechnen, dass in den künftigen Wahlkämpfen die Parteien, die gegeneinander kämpfen im Wahlkampf, dass die eine Menge Fake-Material einsetzen, um den politischen Gegner zu verunglimpfen. Das wird sicher passieren und das ist auch gefährlich. Und da müssen wir gucken, wie wir das verhindern können. Also ich will damit sagen, erstens, diese Maschinen haben kein Bewusstsein. Zweitens, die Maschinen können nützlich sein, wenn sie gut gefüttert und vernünftig eingesetzt sind, nicht? Und drittens, wir müssen schauen, dass immer ein Mensch die letzte Verantwortung trägt. Ja. Gut, das war's. Vielen Dank.
Vielen, 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 vielen herzlichen Dank, Herr Professor Bauer, für diesen interessanten Vortrag. Herr Professor, Sie haben bei einem Vortrag einmal in Vorarlberg, ich war eine Zeit lang hier im Kleinwalsertal, den österreichischen Medizin-Nobelpreisträger und ebenfalls Hirnforscher Eric Kendall zitiert, ja, der ja. Seinem Publikum immer vor dem Vortrag gesagt hat, nach diesem Vortrag wird Ihr Gehirn ein anderes sein, als es jetzt ist. Und ich würde meinen, auch unsere Gehirne haben sich nach Ihrem Vortrag sehr verändert. Wir haben nämlich sehr viel dazugelernt. Herzlichen Dank.
Gerne, gut.
Es war ein sehr ausführlicher Vortrag. Die Zeit ist etwas fortgeschritten, aber ich würde trotzdem Ihnen natürlich gern die Möglichkeit noch geben, jetzt mit dem Professor Bauer ins Gespräch zu kommen, Fragen zu stellen, Anmerkungen zu machen, vielleicht Kritikpunkte aufzugreifen. Wer möchte einfach aufzeigen? Mein Kollege Martin Kruger steht schon mit dem Mikrofon bereit und würde dann zu Ihnen kommen, damit man das Ganze auch im Saal gut hört. Gibt's Fragen Ihrerseits? Ist noch nicht der Fall? Ja? Da vorne, habe ich es nicht gesehen. Doch nicht. Ja, in der Zwischenzeit vielleicht, Herr Professor Bauer, diese dyadische Beziehung, die in den ersten 2 Jahren besonders wichtig ist. Sie haben angesprochen, dass jetzt in den Kitas immer wieder schon einmal Tablets reingebracht werden, damit die Betreuerinnen sich Zeit nehmen können für Wichtigeres. Sie haben das ironisch gemeint mit dem Kaffee. Sie zitieren oft in Ihren Vorträgen auch eine Bertelsmann-Studie, was das denn ausmacht vom Personalschlüssel, was das auch heißt. Ja. Was werden da wichtig?
Ja. Und wie sieht es also in der Realität aus? Die Betreuerinnen selber, möchte ich nur noch sagen, ich habe jetzt gerade kürzlich ein Training gemacht mit Kita-Betreuerinnen in Österreich. Die Betreuerinnen wollen das nicht. Die Betreuerinnen wollen sich um die Kinder kümmern. Ja? Das war keine Anklage an die Betreuerinnen. Sondern die haben mir erzählt, dass die Träger, also die Chefs, die Trägerorganisationen, die Kita betreiben, dass die ihnen das reindrücken gegen ihren Willen und sagen, benutzt das, ne? Weil dann natürlich die Personalsituation entspannter wird, ne? weil man die Kinder ruhig stellen kann durch Tablet. Und das ist genau das, was die Kinderärzte sagen, darf auf keinen Fall passieren, dass Tablets eingesetzt werden, um Kinder ruhig zu stellen. Ne? Und ja, der Personalschlüssel ist eben das große Problem in Kitas. Also gerade die ganz Kleinen, die im ersten und im zweiten Lebensjahr sind, brauchen eigentlich einen Personalschlüssel laut Bertelsmann-Gutachten von 1:3. Das heißt, eine Betreuerin sollte nicht mehr als 3 Kinder haben, die im ersten oder zweiten Lebensjahr sind.
Nicht? Und das ist schon extrem schwierig, wenn sie ja
schwierig,
oft genau. Krabbelkinder sind. Oder?
Ja, die krabbeln ja noch gar nicht. Ein Kind von anderthalb Jahren ist auf jeden Fall geht es noch nicht. Ja. Ne? Das sind die ganz Kleinen und die brauchen hinreichend oft eine zweiseitige Ansprache. Mhm. Ne? Sobald die Kinder dann ein bisschen sprechen können, wenn sie das zweite Lebensjahr, den zweiten Geburtstag gefeiert haben, kommen sie ins dritte Lebensjahr, dann werden die Kinder gruppenfähig. Dann kann ich die Gruppen, dann ist ein Schlüssel von 1:6 oder 1:8 oder so möglich. Ja. Aber für die ganz Kleinen braucht es eigentlich den Schlüssel von 1:3. Das habe nicht ich mir ausgedacht, sondern dazu haben Expertinnen, Kindheitspsychologinnen, Kinderärztinnen, Hirnforscherinnen haben ein Gutachten für die Bertelsmann Stiftung gemacht und die sagen, dass das nötig wäre für die ersten zwei Lebensjahre.
Ja. In der Zwischenzeit hat sich jemand durchgerungen, vielleicht eine Frage zu stellen? Oder denken alle schon an die Lasagne, die vielleicht zu Hause wartet? Mir ist ein bisschen so der Hunger gekommen bei der digitalen Lasagne. Ja. Es war ein sehr intensiver Vortrag natürlich, ein sehr ausführlicher Vortrag. Vielleicht lassen wir es auch einfach gut sein, man schlaft eine Nacht darüber.
Ja.
Ja. Und dann sage ich vielen Dank. Gut. Ich möchte aber noch auf ein paar Dinge hinweisen. Der ganze Abend, wer sich noch vertiefen möchte, ist aufgezeichnet worden. Sie können den Vortrag zur Gänze nachhören auf der Webseite des Vorarlberger Kinderdorfs. Da finden Sie auch weitere sehr interessante Vorträge aus der Reihe Wertvolle Kinder. Zum anderen werde ich mit Sicherheit eine Fokussendung aus diesem Vortrag gestalten, die, so wie es ausschaut, am 6. April gesendet werden wird. Etwas später, weil zum einen entfällt leider ein Sendetermin wegen eines Snowboard-Rennens. Zum anderen haben wir aber auch selber im ORF eine wichtige Veranstaltung und die, erlauben Sie mir, werde ich vorziehen. Am 15. März, also am Freitag in einer Woche, feiert die Fokussendung ihr 40-jähriges Bestehen. Sie ist damit eine der ältesten Radiosendungen Österreichs überhaupt. Das wird gefeiert hier in diesem Studio. Dann wird Professor Dr. Dr. Alfred Längle zu Gast sein. Er hält einen Vortrag zum Thema Ein gutes Leben führen. Er ist Existenzanalytiker und es wird auch mit Sicherheit ein spannender Vortrag. Letzter Hinweis auf die nächste Veranstaltung der Reihe Wertvolle Kinder. Am 24. April spricht im Vorarlberger Kinderdorf in Bregenz die Universitätsprofessorin aus St. Gallen, Julia Nentwich. Das Thema, so, jetzt mal kurz nachschauen, es geht um Genderfragen. Konkret heißt das Thema genderreflektiertes Handeln im pädagogischen Alltag. Und sie sagt, auch wenn wir davon überzeugt sind, dass wir Buben und Mädchen gleich behandeln, sei das nicht so, wir machen dennoch Unterschiede, sagt also Frau Professor Nentwich. Ein sicher spannendes, interessantes Thema. Wie gesagt, der Vortrag dann im Kinderdorf in Bregenz. Für heute wünsche ich Ihnen aber jetzt einen guten Heimweg, schönen Abend und kommen Sie gut nach Hause. Danke. Applaus